Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute unser Thema Maria, die neue Eva. Und zu Gast bei uns Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln. Der Monat Mai ist in der katholischen Kirche der Verehrung der Gottesmutter Maria gewidmet. Besondere Maiandachten finden in den Gegenden statt, in denen noch eine starke religiöse Tradition gepflegt wird. In Bayern wird zudem heute noch Maria als Patronin Bavaria gefeiert, als Schutzpatronin Bayerns. Bei vielen wird Marienverehrung als etwas für die ganz Frommen beiseite geschoben. Allerdings finden sich für die Stellung Mariens biblische Grundlagen und ganz frühe Zeugnisse in der Tradition bereits bei den Kirchenvätern. Schon dort findet man das Bild von Maria, der neuen Eva. So wie der heilige Paulus Christus dem Adam gegenüberstellt, als der neue Adam, stellt Irenäus im 2. Jahrhundert Maria als die neue Eva dar, durch die das Heil, nämlich Christus, zu uns gekommen ist. Sie hat auf außerordentliche Art mitgewirkt am Heilsplan Gottes. Mit ihr wollen wir uns heute beschäftigen, um besser zu Christus zu finden. Zu Gast ist dazu bei uns Regens Dr. Markus Hofmann aus dem Priesterseminar in Köln, der zu diesem Thema seine Doktorarbeit geschrieben hat. Grüß Gott, Herr Regens Dr. Hofmann.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass Sie heute bei uns sind, zu diesem Thema sprechen. Ich habe es eben schon angeschnitten, manche haben Schwierigkeiten mit der Marienfrömmigkeit, andere haben da einen leichten Zugang zu. Wie haben Sie denn einen Zugang zur Gottesmutter gefunden?
Ich bin geistlich aufgewachsen in einer Wallfahrts- und Marienkirche im Zentrum von Köln, St. Maria in der Kupfergasse, mit dem Gnadenbild der schwarzen Mutter Gottes und habe von daher von klein auf eine Marienfrömmigkeit kennengelernt, die mir von daher sehr vertraut geworden ist von klein auf. Und ich habe dann auch Wallfahrten unternommen mit einer Pilgergruppe aus Köln, so dass ich das für mich nicht als besondere Schwierigkeit erlebt habe, sondern ganz natürlich hineingewachsen bin.
Heute geht es um Maria, die neue Eva. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich das Marienlied »Mehr Stern, ich dich grüße«. In der zweiten Strophe heißt es, an Maria gerichtet, »Uns den Frieden spende, Evas Namen wende«. Was ist damit gemeint? Der deutsche Text des Liedes aus dem 17. Jahrhundert ist eine Übersetzung des viel älteren lateinischen Hymnus Ave Maris Stella, der schon im 9. Jahrhundert in St. Gallen in der Schweiz bekannt war. Im Lateinischen lautet ja bekanntlich der Anfang des Gegrüßet seist du Maria, Ave Maria. Wenn man das erste Wort Ave rückwärts liest, dann ergibt sich Eva. Diese gegenseitige Entsprechung von Eva, dem Namen der ersten Frau in der Menschheitsgeschichte, mit dem Wort, das der Engel Gabriel an Maria, die erste Frau im neuen Bund, richtet, Ave, steht hinter dieser Liedstrophe. Natürlich wusste der Dichter des 9. Jahrhunderts, dass der himmlische Bote die Jungfrau von Nazareth kaum in der Sprache der Römer angesprochen hat. Das scheinbar zufällige Wortspiel, das so nur in der lateinischen Sprache funktioniert, Eva und Ave, steht in diesem gesungenen Gebet dennoch nicht überflüssigerweise. Vielmehr drückt es dichterisch eine tiefe Glaubenswahrheit aus, die wir heute, am Beginn des Marienmonats Mai, vor allem aus zwei Gründen näher bedenken wollen. Erstens, die Erkenntnis, dass Maria in einer bestimmten Entsprechung zu Eva steht, genauer, dass Maria in Wahrheit die neue Eva der Menschheit ist, diese Einsicht gehört zu den ältesten Wurzeln des christlichen Nachdenkens über Maria. Wir finden diesen Gedanken ausdrücklich bereits um das Jahr 150 nach Christus Und seitdem ist er in der gesamten 1900-jährigen Geschichte der Frömmigkeit und der Theologie bis heute lebendig und fruchtbar geblieben. Ein zweiter Grund: Wer auf Maria schaut und in ihr die neue Eva erkennt, dem schließen sich sehr wichtige und für den Glauben der Kirche unaufgebbare Wahrheiten leichter und tiefer auf, vor allem die beiden letzten Mariendogmen und die Stellung der Frau im Plan Gottes. Ich möchte daher mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in einem ersten Teil des Vortrags auf die biblischen Wurzeln dieses Titels für Maria als neue Eva schauen. Zunächst im Alten und dann im Neuen Testament. Im zweiten Teil des Vortrags soll dann deutlich werden, auf welche Weise Maria als neue Eva uns helfen kann, die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter, ihre leibliche Aufnahme in den Himmel und die Berufung der Frau in den Plänen Gottes besser zu verstehen. In beiden Teilen soll zudem deutlich gemacht werden, dass eine solche Betrachtung Mariens die Einheit der Christen nicht nur nicht behindert, sondern für eine tragfähige Ökumene tatsächlich eine echte Hilfe und Hoffnung darstellt. Suchen wir also erstens im Alten Testament nach Wurzeln für den Gedanken einer neuen Eva. In den ersten Kapiteln des Buches Genesis lesen wir, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat. Ohne Frau ist Adam in gewisser Weise noch unvollständig. Erst mit ihr vermag er, seinen Auftrag ganz zu erfüllen, zu dem es gehört, Stammvater der Menschheit zu werden. Wachset und mehret euch, sagt Gott zum Menschen. Beide, Mann und Frau, genießen die besondere Zuneigung und Freundschaft Gottes, was in der Erzählung vom Garten Eden deutlich wird. An beide, an Adam und an seine Frau, ergeht das göttliche Gebot, von dem einen Baum in der Mitte des Gartens nicht zu essen. Aber sie gehorchen ihrem Schöpfer und Freund nicht. In der Schilderung des Sündenfalls macht sich der Teufel, ein gefallener Engel, zunächst an die Frau heran. Indem sie auf seine Worte hört und sie fälschlicherweise für glaubwürdiger hält als das Wort Gottes, wird sie in Versuchung geführt. Sie vergreift sich an den Früchten des verbotenen Baumes und sündigt gegen Gottes Weisung. Aber nicht nur das. Sie bringt auch Adam so weit, dass er ebenfalls Gottes Gebot übertritt und gemeinsam mit der Frau sündigt. Das Strafurteil Gottes über die Schlange, die Frau und den Menschen entspricht der Reihenfolge der Handelnden bei der Sünde. Im Buch Genesis, drittes Kapitel, Verse 14 bis 19 heißt es: Da sprach der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und zwischen der Frau, zwischen deiner Nachkommenschaft und zwischen ihrer Nachkommenschaft. Er, der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zermalmen und du kannst seiner Ferse nachstellen. Zur Frau sprach er: Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Zu Adam sprach der Herr: Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Am Ende steht damit die schwerste Konsequenz der Sünde, der Tod des Menschen. Diese Worte sind sicherlich hart, aber sie enthalten doch zugleich die Hoffnung auf eine Wende. Der Nachkomme der Frau wird dem Feind und Verderber des Menschen den Kopf zermalmen. Hier leuchtet bereits das Kommen Christi und seinen Sieg über den Satan auf. Darum heißen diese Verse unter den Theologen auch Proto-Evangelium, das heißt erstes Evangelium. Denn schon hier, ganz am Anfang der Heiligen Schrift, ist, noch verborgen zwar, aber doch für uns verständlich, von Christus die Rede, dem Nachkommen der Frau. Unmittelbar nach diesen harten und doch auch hoffnungsvollen Worten Gottes heißt es dann im Buch Genesis: Adam nannte seine Frau Eva, Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Trotz der Sünde und des dadurch verletzten Verhältnisses zu Gott entsprechen Adam und Eva ihrem Schöpfungsauftrag und geben das Leben an die anderen Menschen weiter. Gottes Geschichte mit den Menschen ist nicht zu Ende. Aber die Nachkommen der Stammeltern, die gesündigt haben, tragen eine Hypothek mit sich, die noch nicht getilgt und noch nicht wieder in Ordnung gebracht worden ist. Als Kinder Evas, wie wir im Salve Regina singen, erfahren auch wir die furchtbaren Folgen der ersten Sünde und all der weiteren Sünden in unserem Leben, sodass es immer wieder Grund zum Klagen gibt. Gleichzeitig hat Gott aber die Hoffnung auf die Wiederherstellung der Menschheit gegeben und dem Volk Israel als wichtigsten Auftrag gegeben, diese Hoffnung wachzuhalten und ihr einen Ort in dieser Welt zu bewahren. Im Neuen Testament setzt der Apostel Paulus Jesus Christus ausdrücklich in eine Parallele zum ersten Menschen, zu Adam. Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes schreibt der Apostel: Weil nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Einige Zeilen später heißt es: Der erste Mensch stammt von der Erde, er ist irdisch. Der zweite Mensch stammt vom Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Und wie wir das Abbild des irdischen getragen haben, also das Abbild des ersten Adam, so werden wir auch das Abbild des himmlischen Menschen, das Abbild des neuen Adam, das Abbild Christi tragen. Liebe Hörer, hier wird deutlich, dass nach dem Plan Gottes die Sünde auf demselben Weg wieder aufgehoben werden sollte, wie sie in die Geschichte hineingekommen war, durch einen Menschen. Gleichzeitig zeigt Paulus hier, dass der zweite Mensch, der zweite Adam, also Christus, der vom Himmel stammt, dem ersten Adam, der von der Erde stammt, überlegen ist. Die Menschen, die in Adam sind, das heißt alle seine Nachkommen, müssen sterben, weil Adam gesündigt hat. Die Nachkommen Jesu, diejenigen, die in ihm sind und leben, werden, wie er, nach dem Tod wieder lebendig gemacht werden und Anteil an seiner Herrlichkeit erlangen. Christus, das Haupt des Kosmos, auf den hin alles geschaffen worden ist, wie der Kolosserbrief sagt, er stellt den durch die Sünde zerstörten Bund zwischen Gott und Mensch auf einer neueren, höheren Ebene wieder her. Darum musste er, der Versöhner, wirklich Mensch sein, weil auch Adam Mensch war. Adam war und handelte aber nicht allein, als es zum Bruch des Bundes kam. Darum schauten die Christen schon früh auch nach einer Entsprechung zu Eva bei der Wiederherstellung des Bundes. Der aus dem alten Sichem in Palästina stammende Heidenchrist Justin, der um 150 nach Christus in Rom das Martyrium erlitt, sieht in Maria die Antwort. Er schreibt in seinem Buch Dialog mit dem Juden Tryphon, einer Schrift, in der Justin die Argumente für den Glauben an Christus darlegt, Zitat, auf dem gleichen Weg, auf dem der von der Schlange gekommene Ungehorsam seinen Anfang genommen hat, musste er auch seine Auflösung nehmen. Denn Eva, die Jungfrau war und unverdorben, das heißt, bis dahin noch ohne Sünde, gebar, nachdem sie geistig das Wort von der Schlange empfangen hatte, Ungehorsam und Tod. Glauben aber und Freude hatte Maria die Jungfrau empfangen, als der Engel Gabriel ihr die frohe Botschaft brachte, und sie antwortete, mir geschehe nach deinem Wort. Durch sie ist der geboren worden, durch den Gott die Schlange und die ihr ähnlich gewordenen Engel und Menschen zunichte macht, denen aber, die sich von den bösen Dingen bekehren und an ihn glauben, Befreiung vom Tod verschafft. Soweit das Zitat. Ganz ähnlich und noch klarer findet sich diese entgegengesetzte Gegenüberstellung von Eva und Maria einige Jahrzehnte später bei dem Märtyrerbischof Irenäus von Lyon, der um 180 nach Christus schreibt. Ihm fällt unter anderem auf, dass Eva in Genesis 2,25 bereits als Ehefrau Adams bezeichnet wird, obwohl sie doch angesichts ihres noch anzunehmenden jungen Alters lediglich als seine Verlobte hätte gelten können. Ähnlich wird Maria im Lukasevangelium als Verlobte Josefs dargestellt und in der Schilderung der Verkündigungsszene wird ihre Jungfräulichkeit besonders hervorgehoben, während sie zugleich als die Ehefrau Josefs betrachtet wird. Die Erklärung für diese Auffälligkeiten findet Irenäus in der Gegenüberstellung zwischen Eva und Maria. Er schreibt, Eva dagegen, im Gegensatz zu Maria, war ungehorsam. Sie hat nämlich nicht gehorcht, als sie noch Jungfrau war. Wie jene zwar Adam als Mann hatte, aber trotzdem noch als Jungfrau lebte, sich ungehorsam verhielt und für sich und für das gesamte Menschengeschlecht zur Ursache des Todes wurde, so hatte auch Maria den für sie vorbestimmten Mann, Josef, und war trotzdem Jungfrau und wurde gehorchend für sie und für das gesamte Menschengeschlecht zur Ursache des Heils. Und deshalb nennt das Gesetz diejenige, die mit einem Mann verlobt war, obwohl sie noch Jungfrau war, seine Ehefrau, und zeigt damit jenen Rückkreislauf an, der von Maria zu Eva geht. Soweit Irenäus. Das, was also in der biblischen Bestimmung Evas auffällt, klärt sich durch das Licht, das von Maria auf die Stammmutter fällt. Weil Maria eine verlobte Jungfrau und jungfräuliche Gattin war, deswegen wird ihr Vorausbild im Alten Testament in prophetischer Weise ebenfalls als eine jungfräulich verlobte Gattin vorgestellt. Denn Eva ist für Irenäus der Typos, das Vorausbild Marias. Demnach ist Eva von Gott in seiner Weisheit so gedacht und geschaffen worden, dass sie ihrem im Geist Gottes schon existierenden Gegenbild entsprach. Eva ist eine Präfiguration Marias. So wird das Alte Testament für uns verstehbar vom Neuen Testament her. Und vieles im Neuen Testament wird in seiner Tiefe erst deutlich, wenn wir es auf dem Hintergrund des Alten Testamentes lesen. Die Heilige Schrift wird von ihrem Ziel, von Christus her deutlich, an dessen Seite Maria steht. Der heilige Irenäus bringt Christus und Maria in ihrer Entsprechung zu Adam und Eva zusammen, wenn er weiter ausführt, Zitat, sichtbar kam der Herr in sein Eigentum und seine eigene Schöpfung, die von ihm selbst getragen wird, trug ihn. Er vollbrachte die Wiederherstellung des Ungehorsams, der am Holz des Paradiesesbaumes geschehen war, durch den Gehorsam, der am Holz des Kreuzes geschieht. jene Verführung, durch welche in übler Weise jene schon einem Mann bestimmte Jungfrau Eva verführt worden war, diese Verführung ist gelöst worden durch die Wahrheit, die der schon einem Mann anheimgegebene Jungfrau Maria vom Engel in guter Weise verkündet worden ist. Denn wie jene Jungfrau Eva durch die Rede eines abgefallenen Engels verführt worden ist, dass sie vor Gott floh, dessen Wort sie übertreten hatte, so ist der Jungfrau Maria auch durch die Rede eines Engels verkündet worden, dass sie Gott tragen solle, seinem Wort gehorsam. Und wie jene Eva sich verführen ließ, so dass sie Gott nicht gehorchte, so beherzigte diese Maria den Rat, Gott zu gehorchen, damit die Jungfrau Maria Anwältin der Jungfrau Eva würde. Und wie das Menschengeschlecht durch eine Jungfrau in den Tod verstrickt worden ist, ist es durch eine Jungfrau befreit worden, indem der jungfräuliche Ungehorsam durch den jungfräulichen Gehorsam in gleicher Weise aufgewogen worden ist. Soweit der heilige Irenäus. Dieses Verständnis von Maria als der neuen Eva ist seit dem 2. Jahrhundert von vielen kirchlichen Schriftstellern, wie zum Beispiel Tertullian und Origenes, aufgegriffen und von den Kirchenvätern, wie etwa Ambrosius, Augustinus und Ephrem dem Syrer, weiterentwickelt und vertieft worden. Dieser Gedanke ist in allen Ortskirchen des Ostens und des Westens, in Alexandrien und Karthago, in Rom, in Mailand, in Konstantinopel und Syrien bekannt und wird dort bis heute hoch geschätzt. Als Beispiel sei am Ende dieses ersten Teils des Vortrags ein Gedicht, ein Hymnus des heiligen Ephrems des Syrers angeführt, der im 4. Jahrhundert in Edessa im Südosten der heutigen Türkei lebte. Er schreibt: Nichts wollte die strahlende Eva gegen der Schlange der verächtlichen, schwächlichen Worte einwenden, obwohl ihre Worte untersuchbar gewesen wären und widerlegbar im Ofen der Probe. Obwohl Eva den himmlischen Glanz besaß und die Schlange Verächtlichkeit. Damit meint Ephrem, Eva hätte sich über die Glaubwürdigkeit ihres Gesprächspartners Gedanken machen müssen. Schon die abstoßende äußere Gestalt der Schlange hätte sie davor warnen sollen, ihrem Gegenüber Glauben zu schenken. Und sie selbst, als noch nicht gesündigt habende Frau, hatte die strahlende Schönheit der Gottesfreundschaft auf ihrer Seite. Sie hätte also eigentlich merken müssen, dass der, der da mit ihr sprach, sie verführen und belügen wollte. Aber das tat Eva nicht. Ihrer leichtgläubigen Haltung stellt Ephrem das vorbildliche Verhalten Mariens gegenüber. Und er schreibt: Lasst uns über Maria staunen, die vom erhabenen Engel ohne zu zittern Rechenschaft forderte, ihn ohne Furcht fragte. Eva hat nicht einmal die verächtliche Schlange, die Fußlose, fragen wollen. Die Magd, Maria, erhob Einwände gegenüber Gabriel. Maria fragte nicht, um den Sohn des Lebendigen zu erforschen. Wegen des Sterblichen fragte sie, der sie nicht erkannt hatte, also wegen Josef. Maria fragte nach leicht erklärbaren Dingen, jenen Wahrhaften. Eva nahm gläubig hin, alles Unmögliche vom Lügner. Die Mutter ohne Klugheit, Eva, ist die Quelle unserer Leiden. Und die einsichtsvolle Schwester, Maria, ist der Schatz unserer Freuden. Die Schlange, die man hätte ausfragen sollen, hat man nicht untersucht. Christus, dem man hätte glauben sollen, den untersucht und hinterfragt man. Soweit Ephrem. Der Dichter lobt also die Nachdenklichkeit und die klugen Fragen Mariens. Er versteht ihre Einwände, die sie dem Engel gegenüber äußert, nicht als neugieriges Ausforschen des unbegreiflichen Mysteriums der Menschwerdung Gottes, sondern er versteht dieses Nachfragen als Hilfe für das tiefere Verständnis der Wahrheit und ihres Auftrags. In diesem Text, der für die Verwendung im Gottesdienst geschaffen wurde, warnt Ephrem die Menschen und Gläubigen seiner Zeit davor, falschen Lehrern naiv zu folgen, ohne nachzufragen, anstatt sich an die Wahrheit der durch die Kirche verbürgten Offenbarung zu halten.
Für alle, die später hinzugekommen sind, heute bei Radio Horeb und Radio Maria die Sendung über Maria, die neue Eva mit Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln.
Liebe Hörer, im zweiten Teil des Vortrags soll nun an drei Beispielen gezeigt werden, dass das Verständnis Marias als der neuen Eva uns hilft, wichtige Inhalte des katholischen Glaubens besser und tiefer verstehen zu können. Schauen wir zunächst auf das Zweite Vatikanische Konzil, dessen Beginn vor 50 Jahren im kommenden November begangen wird. Das Konzil greift zunächst das Zeugnis von Irenäus und den anderen Kirchenvätern auf und bestätigt es. Einer der besonders wichtigen Gesichtspunkte für das Zweite Vatikanische Konzil ist das Verhältnis zwischen Maria und der Kirche. In Artikel 63 der Konstitution Lumen Gentium zeigt das Konzil im ausdrücklichen Anschluss an Ambrosius, wie fruchtbar die Eva-Maria-Parallele für das Verständnis des Verhältnisses von Maria und der Kirche ist. Zitat des Konzils: Die Gottesmutter ist, wie schon der heilige Ambrosius lehrte, der Typus, also das Vorausbild der Kirche, unter der Rücksicht des Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit Christus. Im Geheimnis der Kirche, die auch selbst mit Recht Mutter und Jungfrau genannt wird, ist die selige Jungfrau Maria vorangegangen, da sie in hervorragender und einzigartiger Weise das Urbild sowohl der Jungfrau wie der Mutter darstellt. Im Glauben und Gehorsam gebar sie den Sohn des Vaters auf Erden, und zwar, ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist überschattet als neue Eva, die nicht der alten Schlange, sondern dem Boten Gottes einen von keinem Zweifel verfälschten Glauben schenkte. Sie gebar aber einen Sohn, den Gott gesetzt hat, zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Den Gläubigen nämlich, bei deren Geburt und Erziehung sie in mütterlicher Liebe mitwirkt. Soweit das Zitat des Zweiten Vatikanischen Konzils. Maria hilft also der Kirche, sich selbst als Jungfrau und Braut sowie zugleich als Mutter zu verstehen. Der Tenor, der Akzent, liegt hier auf der ungebrochenen Treue Mariens zu Gott, in der sie Urbild und Vorbild der Jungfräulichen, das heißt, den Glauben unverfälscht bewahrenden Kirche ist. Zugleich ist Maria Mutter Christi, auch Mutter seiner Glieder, seiner Brüder und Schwestern, wie auch die Kirche Mutter der Gläubigen ist. Ein zweites Beispiel. Pius der IX. Hat in der Bulle Ineffabilis Deus vom 8. Dezember 1854 das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens für die Kirche als verbindlich zu glaubende Lehre definiert. Er kommt in diesem Dokument an drei Stellen auf Maria als neue Eva zu sprechen. Sie finden sich in der ausführlichen Herleitung des Dogmas aus der theologischen Tradition. Der Papst weist zunächst auf die große Zahl der Kirchenväter und Theologen hin, die die Vorzüge Mariens herausgestellt haben. Er schreibt, Zitat: Die Väter und Autoren der Kirche haben Maria nicht nur sehr häufig mit Eva verglichen, die noch Jungfrau, noch unschuldig, noch unverletzt und noch nicht durch die Hinterlist der todbringenden und durch betrügerischen Schlange verführt worden war, sondern die Väter haben sie auch durch eine gewisse wunderbare Vielfalt an Worten und Aussagen vorgezogen und hervorgehoben. Denn Eva hat der Schlange kläglich gehorcht, ist aus der ursprünglichen Unschuld herausgefallen und zu deren Eigentum geworden. Die allerseligste Jungfrau aber hat, nachdem sie die göttliche Tugend empfangen hatte, der Schlange Kraft und Macht von Grund auf zu Fall gebracht, indem sie die ursprüngliche Gabe beständig vermehrte, sodass sie niemals ihre Ohren der Schlange dargeboten hat. Soweit die Worte von Papst Pius dem IX. Hier wird klar die Überbietung Evas durch Maria betont. Maria hat nicht nur die Gnade, die auch Eva vor dem Sündenfall geschenkt worden war, bewahrt, sondern sie hat diese auch in ihrem ganzen Leben durch den beständigen Gehorsam Gott gegenüber vermehrt. Einige Zeilen weiter fährt der Papst fort. Dann haben die Väter und Autoren der Kirche bekannt, dass die glorreiche Jungfrau die Wiederherstellerin der Stammeltern ist, Lebensspenderin der Nachkommen, von Ewigkeit erwählt, vom Allerhöchsten sich bereitet, als Gott zur Schlange sagte: Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau. Angekündigt als diejenige, die ohne Zweifel das giftspritzende Haupt der Schlange zertreten hat. Daher haben die Väter erklärt, dass dieselbe allerseligste Jungfrau durch die Gnade von jedem Makel der Sünde bewahrt geblieben sei und dass sie frei von jeder Befleckung des Körpers, der Seele und des Verstandes war und deswegen eine ganz und gar geeignete Wohnung für Christus geworden sei, nicht wegen des Aussehens des Leibes, sondern wegen der ursprünglichen Gnade. Soweit der selige Papst Pius der IX. Maria steht also nicht gegen Eva, sondern ist im Sinne des heiligen Irenäus von Lyon diejenige, die, nach den Plänen Gottes und von diesem dazu befähigt, zugunsten der Stammeltern an deren Wiederherstellung und Rehabilitation mitwirkt. Das Protoevangelium von Genesis 3,15 wird hier mit Blick auf Maria gedeutet, wobei zugleich stets betont wird, dass auch Maria natürlich die Gnade Gottes nötig hatte. Der Vorrang des göttlichen Heilshandelns bleibt gewahrt. Die ewige Erwählung Mariens, das heißt, ihr sachlicher, logischer, nicht zeitlicher Vorrang vor Eva, wird wiederum festgehalten. Schließlich, geradezu wie eine Zusammenfassung der überaus zahlreich erwähnten Aspekte, unter denen Maria in der Tradition der Kirche im Hinblick auf ihre Vorzüge betrachtet worden ist, weist Pius der IX. Abschließend darauf hin, jeder wisse, dass Maria in der Liturgie der Kirche angerufen und gepriesen werde, Zitat, als reinste, als immer unbefleckte und stets selige, und dass sie gefeiert wird wie die Unschuld selbst, die niemals verwundet worden ist, und als die andere Eva, die den Emanuel geboren hat. Soweit der Papst. Durch diese nicht nur beiläufige, sondern durchaus prominente Erwähnung der Eva-Maria-Typologie in der Dogmatisierungsbulle der unbefleckten Empfängnis ist ein nicht zu übersehender Zusammenhang zwischen der Betrachtung Mariens als neuer Eva und diesem marianischen Dogma gesetzt. Maria wird also im ersten Augenblick ihrer Existenz von Gott durch eine besondere Gnade davor bewahrt, in den Zustand nach der Ursünde Adams und Evas zu geraten, weil sie auf eine besondere und einzigartige Weise dazu erwählt worden war, an der Wiederherstellung, an der Rehabilitation des Menschengeschlechtes mitzuwirken. Als noch nicht der Erlösung teilhaft gewordene hätte Maria keinen Vorzug vor Eva und Adam gehabt und dementsprechend nicht an deren Wiederherstellung mitwirken können. Das Dogma der Immaculata findet also in der gottgewollten Aufgabe Mariens als der neuen, der anderen Eva eine gewisse Begründung, die erst aus dem Rückblick auf die Heilsgeschichte nachvollziehbar wird. Kommen wir schließlich zum jüngsten Mariendogma der Kirche, Pius XII., der die neue Eva im Sieg mit dem neuen Adam vereint. Denn noch deutlicher als bei der Dogmatisierung der Immaculata durch Papst Pius IX. Betont Pius XII. Die Stellung Mariens als neuer Eva in seiner Bulle Munificentissimus Deus vom 1. November 1950, mit der er die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel als Dogma des katholischen Glaubens verkündet hat. Neben anderen Gründen, die Papst Pius XII. Anführt, sei aber, Zitat, am meisten daran zu erinnern, dass vom 2. Jahrhundert an die Jungfrau Maria von den heiligen Vätern als neue Eva vorgestellt wird, die dem neuen Adam, wenn auch untergeordnet, aufs Engste verbunden ist in jenem Kampf wider den Feind aus der Hölle, der, wie im Protoevangelium vorausgesagt wird, zum völligen Sieg über die Sünde und über den Tod führen sollte, die in den Schriften des Völkerapostels Paulus immer miteinander verknüpft werden. Weiter der Papst, wie deshalb die glorreiche Auferstehung Christi ein wesentlicher Teil und die letzte Trophäe dieses Sieges war, so musste der gemeinsame Kampf der seligen Jungfrau mit ihrem Sohn mit der Verherrlichung des jungfräulichen Leibes abgeschlossen werden. Denn, so sagt der Apostel Paulus, wenn dieses Sterbliche Unsterblichkeit angezogen hat, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod im Sieg. Deshalb hat es die erhabene Mutter Gottes, so Pius XII. Weiter, schließlich als höchste Krone ihrer Vorrechte erlangt, dass sie von der Verwesung des Grabes unversehrt bewahrt wurde und dass sie, wie schon ihr Sohn, mit Leib und Seele zur erhabenen Herrlichkeit des Himmels emporgehoben wurde. Soweit der sicherlich nicht ganz einfache Text. Papst Pius XII. Führt also als stärkstes Argument für das Dogma der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel ihre Aufgabe und Stellung als neue Eva in den Heilsplänen Gottes an. Der Sieg Christi über Sünde, Tod, Teufel und Grab wäre nicht vollkommen gewesen, wenn er nicht mit seinem verklärten Leib auferstanden wäre. Maria hat beim Sieg Christi entscheidend mitgewirkt. Darum hat sie es als neue Eva auch verdient, an diesem Sieg des neuen Adam, wie er mit Leib und Seele Anteil zu erhalten. Damit also die Entsprechung zwischen dem alten Adam und der alten Eva mit dem neuen Adam und der neuen Eva vollkommen sein kann und so die Weisheit von Gottes Heilsunternehmen ganz deutlich wird, war es in gewisser Weise nötig oder doch höchst angemessen, dass auch Maria mit Leib und Seele die Folgen der ersten Sünde überwinden konnte und ihr jene Schönheit und Herrlichkeit zuteil wurde, die durch den Bruch der ersten Menschen mit Gott verloren gegangen war. Liebe Hörer, auch wenn die Begründung eines Dogmas nicht am Unfehlbarkeitscharakter der Definition selbst Anteil hat, lässt sich die theologische Verbindung zwischen Maria als der neuen Eva und ihrem mit der Aufnahme in den Himmel bezeichneten Privileg nicht übersehen. Der Gedanke der neuen Eva hat also tiefe biblische Wurzeln. Die Christenheit kennt diesen Titel für Maria seit dem 2. Jahrhundert und dieser Gedanke ist bis heute lebendig. Er hilft uns, die unverzichtbare Rolle Mariens bei der Erlösung in biblischen Begriffen auszudrücken. Dabei bleibt der Vorrang Christi, des einzigen Erlösers, gewahrt. Und gleichzeitig wird die einzigartige Rolle Mariens beim Werk der Erlösung leichter verständlich. Sie ist die treue Gefährtin bei der Erlösung und wird unter dem Kreuz zur Mutter der neuen Menschheit. Ihr Gehorsam, ihr Jawort zur Erlösung lässt sie auch in dieser schweren Stunde aushalten und Geburtswehen erleiden bei der Geburt der Kirche, die aus der Seite des neuen Adam hervorgeht. Diese Gedanken sind den orthodoxen und orientalischen Christen aus ihrer Liturgie und Tradition zutiefst vertraut und gehören zum unaufgebbaren Erbe des Glaubens. Eine solche Betrachtung Mariens als der neuen Eva ist also eine Brücke, eine Hilfe zur Verständigung zwischen den getrennten Christen. Und auch für evangelische Gläubige kann sie eine Brücke zum Verständnis darstellen, weil die Wurzeln dieser Perspektive zutiefst biblisch sind. Eine Einheit der Christen ohne Maria oder an ihr vorbei kann nicht gelingen und wird niemals tragfähig sein. Maria gehört untrennbar zu ihrem Sohn Jesus Christus. Als neue Eva steht sie zugleich an der Seite des neuen Adam, und wie wir Kinder Evas von Natur aus sind, so sind wir Kinder Mariens in der Ordnung der Gnade. Bei unserer neuen Geburt aus dem Wasser und dem Heiligen Geist hat sie in mütterlicher Weise mitgewirkt. Sie hat unter dem Kreuz Geburtsschmerzen erlitten, damit wir zu Brüdern und Schwestern Christi werden konnten. Sie hat freiwillig Ja gesagt zu dieser geistlichen Mutterschaft, als Jesus ihr den Jünger, den er liebte, als Sohn anvertraut hat. Und als er diesem Jünger sagte, siehe, das ist deine Mutter, da hat er als letztes Geschenk und Vermächtnis auf Erden allen seinen Jüngern, also auch dir und mir, Maria zur Mutter gegeben. Wie könnten wir es ablehnen, diesem Auftrag zu entsprechen? Wir haben vielmehr allen Grund, uns jener Frau anzuvertrauen und ihr von Herzen zu danken, die gemeinsam mit Christus den Anfang der neuen Menschheit bildet. Beten wir abschließend mit der Liturgie der Kirche, die Maria als die neue Frau verehrt und auf ihre Fürsprache vertrauend, den himmlischen Vater. Gott, du hast die selige Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist wunderbar geformt und zum Anfang der neuen Schöpfung gemacht. Hilf uns, dass wir den alten Menschen der Sünde ablegen, uns von ganzem Herzen erneuern lassen durch das Evangelium, und lass uns in Treue das neue Gebot der Liebe befolgen. Hilf uns, den Eingebungen des Heiligen Geistes zu gehorchen und Christus, dem neuen Menschen, gleichförmig zu werden, ihm, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Heute geht es um Maria, die neue Eva. Sie haben einen Vortrag von Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln gehört, hier bei Radio Horeb. Und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Eine erste Anruferin meldet sich aus Düsseldorf, Frau Götzen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Dr. Regens Hofmann.
Grüß Gott, Frau Götzen.
Ja, ich weiß nicht, also ist das jetzt so mit der Sünde? Also Jesus war ja in allem uns gleich, außer der Sünde. Und aber das heißt ja so nicht von der Mutter Gottes. Sie haben zwar in dem zweiten Teil Ihres Vortrages bei Pius dem IX. Erwähnt, dass er der Auffassung ist, dass die Mutter Gottes also jenseits von aller Sünde war. Aber sie hat also, so kindlich wie ich denke, hat sie doch mindestens einmal den Anhauch gehabt, als sie ihren Sohn suchte zusammen mit Josef und voller Angst ihm Vorwürfe machte, mit Angst. Und ich habe bei meinen vielen Beichtgesprächen immer eins auf die Rübe bekommen, wenn ich gesagt habe, ich habe Angst. Also Angst ist zwar keine direkte Sünde, aber immerhin nicht besonders rühmlich für einen Christen. Und schon gar nicht für die Mutter von Gottes Sohn. Da hatte sie also Angst um ihr Kind, verständlich. Und das macht sie mir auch sehr sympathisch. Und ich finde es gerade so rührend, wenn sie ein paar Sünden begangen hätte. Aber offensichtlich will die Kirche da ganz klar sagen, nein, Maria als die Mutter Jesu war auch ohne Sünde.
Ja, das ist jetzt ein weites Feld, Herr Regens.
Ja, zunächst mal ist natürlich festzuhalten, dass selbstverständlich die Kirche nicht nur eine Meinung vertritt, sondern als feste Lehre seit frühester Zeit festgehalten hat, dass Maria ohne Sünde ist. Und die Frage ging lange Zeit in der theologischen Diskussion, hat sie denn zumindest Anteil an der Erbsünde gehabt, also vor der persönlichen Sünde, dass sie frei von jeder persönlichen Sünde war, das war sozusagen von Anfang an völlig außer Diskussion. Und Angst zu haben ist, wie Sie richtig gesagt haben, Frau Götzen, noch keine Sünde. Und die Frage ist, warum habe ich Angst? Angst kann ja etwas Wichtiges und Gesundes sein. Wenn ich vor einem Bergabhang stehe und Angst habe, darunter zu fallen, dann bewahrt mich diese Angst davor, dass ein großes Unglück geschieht. Dann ist diese Angst sehr gut und heilsam und gut, dass ich sie habe, sonst wäre ich vielleicht unvorsichtig. Es gibt andere Ängste, die nicht so gut sind, wenn ich etwa Angst habe, dass Gott mir nicht vergibt, wenn ich gesündigt habe, wenn ich auf seine Barmherzigkeit nicht vertrauen würde. Dass Maria ihren 12-jährigen Sohn, den sie in der Pilgergruppe vermutet und da nicht findet, mit Schmerzen sucht, wie es da in der Heiligen Schrift heißt, und dass sie sicherlich auch sehr besorgt war, was ist denn mit ihm, das ist völlig natürlich. Und es wäre ja geradezu unmenschlich und absurd, von einer Mutter zu verlangen, sich dann keine Sorgen zu machen. Also es gibt gute Ängste und es gibt weniger gute Ängste. Maria hat die guten Ängste auch empfunden und erlitten, aber sie ist frei von jeder Sünde. Und Pius IX. Hat abschließend in der Tradition der Kirche stehend dann auch festgehalten und dann auch die Sicherheit gegeben, dass sie sogar von der Erbsünde frei war und nie unter ihr gelitten hat, dass sie also im ersten Augenblick ihres Daseins auch davor bewahrt blieb. Maria ist reiner Mensch und von daher ist ihr nichts Menschliches fremd. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden.
An dir ist gute Mutter Gottes. Ich bedanke mich ganz doll, Herr Regens, es war wirklich sehr, sehr spannender Vortrag über die Mutter Gottes. Aber für mich ein bisschen, ja, schon wieder ein größerer Abstand. Ich bin einfach nur ein kleiner Maulwurf, okay. Kleiner Maulwurf, sagt auf Wiedersehen und wünscht allen einen wunderschönen Muttergottesmonat.
Auch Ihnen, Frau Götzen, aber denken Sie daran, die Mutter Gottes ist ja auch unsere Mutter und eine Mutter ist nie fern. Und je größer eine Mutter ist, desto mehr Freude ist das für ihre Kinder. Deswegen feiern wir die Mutter Gottes ja auch so gern.
Genau. Gut, danke.
Danke, Wiederhören. Auf Wiederhören. Wir haben einen Hörer in der Leitung. Grüß
Hallo.
Gott. Ja, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott euch. Aus Südtirol, eine Hörerin. Ja. Ich habe jetzt gerade den Vortrag nicht dran gehört. Also wunderbar, wie der Hochwürm den gebracht hat. Wunderbar. Ich wollte bloß sagen, beten wohl viele Radio Maria hören, dann käme sie wirklich weiter mit Verständnis. Und ich habe die 4 Bände von Maria von Agreda gelesen. Die haben wunderbar geholfen auch. Aber deswegen, der Herr Hochwürm, der hat wunderbar das gebracht, wirklich. Ich danke dafür und hoffe, dass viele zuhören oder ja, Radio Maria hören.
Ja, danke schön. Dann alles Gute nach Südtirol.
Danke, danke ja. Ihnen. Danke auch allen.
Ja, auf Wiederhören. Eine Hörerin, die nicht auf Sendung wollte, die hat noch nachgefragt, wäre Jesus Mensch geworden und gäbe es Maria sozusagen, auch wenn es die Erbsünde nicht gegeben hätte? Tja, da gab es auch eine theologische Diskussion um dieses Thema. Kann man da in kurzen Worten noch etwas zu sagen? Weil das wäre ja sicher noch ein Thema, was lange aufhält.
Ja, die Theologen haben sich diese Frage durchaus gestellt und auch intensiv darüber nachgedacht. Die Kirche hat diese Frage nicht endgültig entschieden. Das ist ja auch nicht wirklich notwendig für uns zu wissen, weil es ja sozusagen eine hypothetische Frage ist. Denn die Sünde ist ja geschehen und deswegen ist Jesus Mensch geworden. Wir können keine letzte Antwort darauf geben. Und deswegen kann diese Frage auch ruhig offen bleiben. Wir kennen ja im Glaubensbekenntnis an jedem Sonntag, dass er um unseres Heiles willen Mensch geworden ist. Das war auf jeden Fall der Grund, warum Jesus Mensch geworden ist. Ob es in den Plänen Gottes einen anderen Weg gegeben hätte, wenn die Menschen sich anders verhalten hätten, das müssen wir offen lassen. Das gehört zu den Fragen, die wir dann im Himmel einmal stellen dürfen.
Ja, gut. Dann vielen Dank, dass Sie bei uns waren für diesen Vortrag. Für alle, die gerne diesen Vortrag auch noch einmal hören wollen, das ist möglich. Bei Radio Horeb können Sie eine CD bestellen. Ab morgen sind die Kollegen unter der 08323 96 75 120 erreichbar. Oder wenn Sie Internet haben, dann gehen Sie einfach auf unsere Homepage www.horeb.org und können unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Herr Regens, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der neuen Eva, segne und behüte euch und führe euch zum himmlischen Frieden, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Dann Ihnen alles Gute, einen schönen Marienmonat Mai. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.